Das seid ihr. Vorstrafenregister, psychologische Beurteilungen, das ist eure kriminelle Vergangenheit. Anstatt euch hinter Gittern verschwinden zu lassen, haben sie euch zu mir geschickt.
Fass mich nicht an!
Seit wann sitzen die im Knast mitten in die stinkenden, dreckigen Everglades?
Was ist das für ein Irrer?
Das ist vorbei. Ihr lernt hier zu leben oder geht drauf.
Joe, hilf mir!
Die Schule ist aus. Die Prüfung ist bestanden.
Heißt das, wir sind frei?
Nein. Ihr seid jetzt bereit für Miami. Wir haben vor dem Haus aufgeräumt. Als nächstes sind die Straßen dran.
Ich mache keinen Rückzieher mehr.
Jetzt hast du es endlich kapiert, hm? Du hättest mich töten sollen!
Ich dachte, du wolltest uns keine Waffen geben.
Wir sind Verbrecher, schon vergessen?
Ihr gehört von jetzt an zusammen. Wie die Finger einer Hand.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino. Mein Name ist Patrick und bei mir ist ein lieber Gast, der länger nicht hier war. Ich glaube, ich war zuletzt bei ihm und davor war er bei mir. Wie war genau die Reihenfolge, Markus? Was war zuerst da, das Roadhouse oder Monsieur Verdoux?
Zuerst war das Roadhouse da. Damals war ich noch, also hallo, ich bin der Markus. Damals war ich noch Co-Host des Actionfilm-Podcasts Bullet und Fist und habe damals in meinem Anflug von Werbemaßnahmen den Patrick angeschrieben und gesagt, hey, bei dir kriege ich doch auch noch irgendeinen Actionfilm unter, um mal zu uns rüberzuleiten. 2 Jahre später war das Thema durch. Ich habe meinen eigenen Filmpodcast auf der Taufe gehoben und dann habe ich, um Reichweite zu gewinnen, mit dem Patrick gleich in der 3. Folge zu mir geholt, um mal den Spotlight auf mich richten zu können.
Ich wusste gar nicht, dass es so kalkuliert war. Das ist, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber irgendwie fühle ich mich auch gebauchpinselt natürlich, weil das heißt ja, du es gibt eine gewisse Wertschätzung von deiner in meine Richtung. Also das ist so. Okay.
Hätte ich gewusst, dass du mit einem Charlie Chaplin-Film um die Ecke kommst, hätte ich dich schon viel früher für Folge 1 gefragt. Ja. Weil genau das ist es nämlich gewesen, was ich damals machen wollte, Sachen, die so weit von meiner Komfortzone weg sind, reinzuholen. Aber, ach Gott, wir wollen nicht mehr in der Vergangenheit schwelgen.
Du hast es vorweggenommen. Ich hätte dich auch sonst noch mal ordentlich vorgestellt. Natürlich, bei mir ist Markus Köhler. Und genau, wir haben uns zuletzt gehört bei Erstkontakt zu Monsieur Verdoux. Schönes Format, was gerade schlummert. Sag niemals nie. Ich möchte jetzt auch nicht ausschließen, dass es wiederkommt. Du hast mir ja gesagt, da ist immer noch der Hauch einer Chance, dass es wiederkehrt.
Solange der Feed noch erreichbar ist, kann man ja immer noch mal was nachliefern. Also die 30 Folgen gibt es immer noch, falls noch mal jemand reinhören möchte.
Genau. Die werden auch ordentlich verlinkt. Und Markus ist heute bei mir mit einem Wunschfilm, der gut in unser Programm passt, tatsächlich, von dem ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nie etwas gehört hatte, bevor Markus diesen Titel fallen ließ. Und es ist Die gnadenlose Clique. Band of the Hand aus dem Jahr 1986 von Paul Michael Glaser. Markus, warum? Wie war dein Erstkontakt mit diesem Film?
Wollen wir noch erwähnen, warum ich ihn dir überhaupt vorgeschlagen habe?
Ja, oder
habe,
so, mach mal.
Welche Querverbindung da noch besteht. Also du hattest ja mit dem lieben Dennis bei Spielfilmen die Filmografie von Michael Mann genießen dürfen.
Ja.
Und ich habe in meinen 5 Jahren als Filmpodcaster noch nie über einen Film von Michael Mann gesprochen, obwohl ich, glaube ich, ein ähnlicher Aficionado dafür bin, wie ihr beide das gewesen seid, oder eher du. Ich bin noch kein Max Roth, aber ich bin schon ganz oben mit dabei, wenn es um The Man geht. Dann dachte ich mir so, irgendwas muss es doch noch geben, was man bei dem Patrick unterbringen kann. Und da bin ich auf diese Michael Mann-Produktion gestoßen, beziehungsweise habe mich wieder daran erinnert. Denn um deine andere Frage vorwegzunehmen, Band of the Hand ist so einer dieser Filme, die mich wirklich schon sehr lange begleiten. Hm. Denn der kam raus in der Hochzeit der Videotheken Mitte der 80er. Und ich hatte halt Eltern, die sehr videothekenaffin waren, die immer am Wochenende hingefahren sind, 3-4 Filme fürs Wochenende mitgebracht haben. Und die wurden dann geschaut. Und es wurden auch Sicherheitskopien gefertigt, falls in der Videothek mal irgendwie Probleme herrschen sollten.
Feuer ausbricht und alles wird vernichtet, genau.
Genau, dann konnten wir dann einspringen und dann was zur Verfügung stellen. Mhm. Und das war wirklich schon so lange her, wir haben uns damals die Sicherheitskopie noch auf dem Videosystem 2000 gezogen.
Sehr schön.
Um mal zu sagen, wie alt wir wirklich sind. Also für die, die es nicht wissen, das ist das Äquivalent zu einer Musikkassette. beidseitig bespielbar, zwei Filme im Schnitt, also sprich vier Filme pro einem Datenträger, wie man das damals genießen konnte. Ja, und jedenfalls dieser Film war einer davon. Aber meine Eltern haben mich ja nicht alles gucken lassen. Also es gab Filme, nach welcher Messlatte das bewertet wurde, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich kannte Death Wish 4, aber durfte Death Wish 3 nicht gucken, weil der zu heftig war zum Ende. Und die gnadenlose Clique war auch einer dieser Filme, wo es hieß, den guckst du erstmal noch nicht. Aber ich weiß noch, der Film davor, der danach, der auf der Kassette war, den durfte ich schauen. Aber jedes Mal, sobald dann vom Abspann auf diesen Film umgespringen wurde, musste ich immer dann Stopp drücken. Und so hat er mich begleitet und hatte so ein Mysterium, den muss ich irgendwann mal schauen. Aha, aha. Und dann habe ich ihn als Kind, als heranwachsender Jugendlicher, dann irgendwann gesehen. Und ja gut, er konnte mich dann gar nicht mehr in Gänsefüßchen enttäuschen, weil der hatte sich so einen Nimbus aufgearbeitet. So ist er zu einem Jugendfilm geworden, der mich halt immer überall hin begleitet hat. Warum auch immer.
Warum auch immer.
Ich bin hier gerade selbst im Faden.
Nee. Warum auch immer, darüber werden wir jetzt gleich sprechen, dass wir hoffentlich ein bisschen eruieren können. Für mich ist er komplett neu. Jetzt nach knapp 40 Jahren eine Erstsichtung. Ich war, wie gesagt, überrascht über die Existenz dieses Titels. Rückblickend wirkt es aber für mich auch ganz schlüssig. Denn ich meine, da sind ja einige Menschen daran beteiligt, die einfach schon in anderen TV-Projekten, das war ursprünglich als Pilotfilm für eine TV-Serie konzipiert, Erfolg hatten, allem voran eben Michael Mann mit Miami Vice zu der Zeit. Und deswegen, also vieles, was wir hier sehen, überrascht mich natürlich rückblickend gar nicht so. Also inklusive der Songauswahl, über die wir sicher auch gleich noch reden können. Aber da sind ja auch einige so Up-and-Coming-Stars vor der Kamera, die da gerade so auf ihrem ersten Karrierehoch oder kurz vor ihrem ersten Karrierehoch waren. Also das wirkt schon alles sehr, sehr schlüssig und für mich im Rückblick fast ein bisschen enttäuschend, dass ich jetzt mit Mitte 40 erst an diesen Film komme, weil ich glaube, so als Jugendlicher, wie du es gerade berichtest, hätte der mich umgehauen. Oder als, sagen wir mal, junger Erwachsener, ich weiß nicht. Also irgendwann hat bei mir so, ich möchte nicht sagen Zynismus, aber so eine kritische Distanz eingesetzt, wo ich dann häufiger sagte so, der taugt dann doch nicht so viel. Aber so, ich glaube, so mit 16 hätte ich den ziemlich heiß gefunden.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wo beginnt für dich das junge Erwachsensein?
Ja, nicht mehr in der zornigen junger Mann-Phase. Die ist dann so mit plus minus 20. Also da habe ich dann schon wiederum Filme geguckt und gesagt, das ist nicht Kunst genug.
Wie schön sich die Dinge doppeln. Genau, aber da genau in diese Phase schlägt er halt ein. Das hat aber auch mit der Thematik zu tun. Man hat ja, gerade, wie du sagst, gerade in diesem Alter als heranwachsender Jugendlicher, der Film brummt ja quasi vor Identifikationsfiguren in diesem Alter. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt ansetzen soll bei dem Film.
Wir können mit der Inhaltsangabe ansetzen, damit auch Menschen, und ich glaube, davon wird es viele geben, mutmaße ich mal, viele Menschen, die uns zuhören und diesen Film nie gesehen haben und die jetzt sagen, wovon redet ihr überhaupt? Verdammt nochmal.
Das wird sich nach dieser Folge ändern.
Ja, ich weiß nicht, inwieweit die Inhaltsangabe weiterhilft, aber ich habe sie auch noch nicht gelesen, aber ich mutmaße mal, da der Film jetzt nicht übermäßig komplex ist, was seine Story betrifft, dass hier UK 501 bei der UFDB uns weiterhelfen können wird. Und er oder sie schreibt, gewalttätige Jugendliche bekommen eine neue Chance, sich zu bessern und werden in ein lebensgefährliches Rehabilitationsprojekt mit eingebunden. Sie werden im mittleren Sumpf Floridas in den Everglades ausgesetzt und sollen dort lernen, sich diszipliniert zu verhalten und zu überleben. Also sehr kreative, muss ich sagen, hier Punkt- und Kommasetzung, UK 501, Hut ab. Es ist schwierig. Mithilfe, soll ja auch nicht einfach sein, mithilfe eines Ex-Vietnam-Veteran, er hat geschrieben Vertan, mit eines Ex-Vietnam-Vertans, wird aus den Jugendlichen die gnadenlose Clique. Mit dessen Hilfe sollen sie den Drogenkönig Nestor, das ist James Remar, liquidieren. Ja, das ist schon okay so.
Die Grundzüge stimmen, ja.
Vor der Kamera illustre besetzt mit Stephen Lang, den kennt man mittlerweile sehr, sehr gut, Michael Carmine, Lauren Holly, Leon Robinson, John Cameron Mitchell, Danny Quinn, James Remar ist wahrscheinlich auch noch namentlich einigen bekannt, Paul Calderon für Menschen, die gerne Abel Ferrara-Filme gucken sowieso und Larry oder Lawrence Fishburne in einer frühen Rolle als Scream. Auf dem Regiestuhl Paul Michael Glaser, geschrieben von Leo Garron und Jack Barron und produziert von, ja, uns, Michael Mann, der bereits genannt wurde. Und im Kino gelandet. War mal eine TV-Produktion. Als du den Film zum ersten Mal sahst, wusstest du da um die Herkunft als Pilotfilm einer TV-Serie?
Überhaupt gar nicht. Also, wie gesagt, das Ich habe schon gerade gesagt, das war Video 2000 Zeit, das heißt, da gab es auch noch kein Internet, also auch überhaupt keine Recherchemöglichkeiten. Aber die Struktur des Films, die kam mir damals schon so ein bisschen ungewöhnlich vor für so einen abendfüllenden Spielfilm. Sie war mir nicht unbekannt. Wer damals TV-Vorabendserien oder so geschaut hat, der kennt dieses Format ja so ein bisschen aus diesen Pilotfilmen. Mhm. Aber dass das so für einen Kinofilm gegolten hat, das war mir direkt neu. Deswegen wäre meine Rückfrage, hast du da irgendwie was in der Recherche gefunden? Mir war jetzt nicht ganz klar, war der so, wie er da ist, gedreht worden, um im Fernsehen zu landen Nein. und ist ins Kino gekommen? Oder hat man das Drehbuch genommen, weil man keinen Sender gefunden hat und hat ihn ein bisschen aufgeblasen, um ihn ins Kino zu werfen?
Ich glaube nicht, dass er versendet wurde, nach meiner Informationslage, sondern tatsächlich wahrscheinlich schon nach den ersten Executive Board Meetings oder wo der dann intern gezeigt wurde bei TriStar oder wo auch immer, dann gesagt wurde, ach nee, den bringen wir so nicht ins Kino. Also ich bin mir nicht darüber bewusst, dass es jemals zu einer Fernsehausstrahlung kam und wenn, dann wahrscheinlich auch nicht in der Form, würde ich mutmaßen, da er ja mit 110 Minuten noch einfach zu lang ist. Und da sind ja auch so ein paar Gewaltspitzen drin. Also der ist jetzt nicht exzessiv gewalttätig, aber so ein paar Blood-Squibs und so. Ich glaube, das hätte man auch im Fernsehen so nicht zeigen können. Deswegen nehme ich schon mal an, was wir hier vor uns haben, ist sowas wie eine erweiterte Schnittfassung fürs Kino. So wie es auch eben damals von Spielbergs Duel gab, also der dann ins Kino kam in einer längeren Schnittfassung. Ich glaube, man bemüht sich schon, den hier so zu einem ordentlichen Kinofilm aufzublasen. Aber ja, wenn man es dann eben weiß, da gebe ich dir ja recht, dann stinkt der an allen Ecken und Enden nach Pilotfilm. Weil das ist halt wirklich so ein klassisches Setup-Ding. So, wir haben Protagonisten, die etabliert werden. Wir erfahren fast nichts über die. Und am Ende, der Film lässt uns dann so zurück mit, und hier beginnen sie, die Abenteuer der Band of the Hand. Und dann sehen wir nie wieder was von ihnen.
Aber ich habe das damals geliebt, diese Art von Pilotfilm, weil die halt auch für sich alleinstehend immer funktioniert haben. Die konnte man sich immer wieder angucken, weil sie eine abgeschlossene Handlung hatten. Sie hatten ein Ende, einen Höhepunkt, der rund war. Wenn es dann noch weitere Abenteuer gibt, ja, dann viel Spaß damit. Vielleicht sehe ich sie, vielleicht sehe ich sie nie. Videotheken haben das ja sehr genossen in den 80er Jahren, als die Privatsender noch nicht so verbreitet waren, dass ja die Pilotfilme oder einzelne Doppelfolgen
Stimmt,
oder
ja, ja.
in den Videotheken standen. Sowas wie Knight Rider war da mal oder Airwolf, wenn es eine Doppelfolge gab. MacGyver-Folgen gab es
ja, dort. Ja, Alien Nation, glaube ich auch. Da gab es auch ein genau. paar TV-Filme. Auf jeden Fall, ja. Genau. Man war dann immer so ein bisschen enttäuscht, wenn man den Film oft dann doch ansah, dass sie fürs Fernsehen produziert wurde und nicht fürs Kino, ist meine Erinnerung. Aber ich bin da komplett bei dir.
Konntest du das so benennen oder hast du einfach nur gemerkt, naja, es ist nicht ganz so groß wie so bei so einem Kino? Film,
genau, es wirkt immer so ein bisschen weniger wertig und es ist tatsächlich auch gerade so Action-Serien setzen immer sehr auf Stock-Footage. Also tatsächlich, man sah da eine Explosion und die wurde dann gleich in 5 A-Team-Folgen verbraten, weil die einfach so toll war. Man hat das einfach dann aus unterschiedlichen Blickwinkeln gefilmt und dann mehrfach wieder verbraten. Und ich dachte, ja, also dieses Recycelte, das wurde mir öfter bewusst, dass ich merkte, okay, das kenne ich doch von irgendwoher. Das Auto ist schon mal in irgendeinem anderen Film oder in irgendeinem anderen TV-Film explodiert, den ich gesehen habe. Und ja, es wirkt immer so ein bisschen weniger wertig und ein bisschen weniger dreckig auch. Also auch das fehlte mir hier, muss ich gleich mal vorweg schicken, ein bisschen in die gnadenlose Clique, so eine gewisse Härte. Also da sind so ein paar Momente drin, bei denen ich dachte, na, ich weiß nicht, ob sie das im TV hätten unterbringen können, wenn jetzt hier zum Beispiel James Remar gegenüber Holly Hunter gewalttätig wird. Oder wie gesagt, auch ein paar Blutspritzer gibt, aber im Großen und Ganzen dachte ich mir doch, also dafür, dass der Film im Grunde so ein Sujet hat, was Tür und Tor öffnet für Sleaze, also irgendwie hier Drogenhandel, also ist schon sehr übergriffig gegenüber der Weiblichkeit und irgendwie so harte Hunde, ne, Ex-Verbrecher, junge Verbrecher, Straftäter, die ja irgendwie gewalttätig gegen Drogenboss vorgehen sollen, da hatte ich schon gedacht, dass hier ein bisschen härter zur Sache geht.
Aber im Vergleich zum TV-Film deutlich mehr. Ja. Wie gesagt, die Blood-Squids, ich schaue ja gerade in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder eine Folge Miami Vice rein zufällig, was ja auch ein paar Querverbindungen hier aufmachen kann, die man hier aufmachen kann. Die gilt ja auch als hart und was halt an Leichenbergen da in manchen Folgen aufgetürmt wird, ist schon recht heftig. Aber was bei Miami Vice zum Beispiel komplett fehlt, sind Platzquits. Mhm. Also die Stuntman-Statisten, Darsteller, die da erschossen werden, die fallen klassisch mit der Hand auf der Wunde, theatralisch sich dreimal um sich selbst drehend um. Es hat halt so diese kompromisslose Drastik, wenn halt ein Crockett in Edelklamotten auf den Knien mit seiner Waffe dann da um sich ballert. Aber den hätte, so eine Miami-Vice-Folge, hätten die Platzquits, die man hier gesehen hat, manchmal gut zu Gesicht gestanden und hätte das Ganze nochmal einen Tick anschärfen können.
Ich möchte auch gar nicht behaupten, dass ich dafür immer so ein gutes Auge hatte, was früher in den Videotheken da als mir als Film verkauft wurde, aber in Wirklichkeit nur ein glorifizierter TV-Zweiteiler war oder ein gescheiterter Pilotfilm. Möchte ich auch gar nicht behaupten. Ich glaube, in der Zeit lang gab es sehr viele Stephen King-TV-Adaptionen. Anfang der 90er Jahre, nach dem Erfolg von The Stand und It, gab es dann Tommyknockers und Langoliers und diverse Filme, Sturm des Jahrhunderts. Und also ich muss sagen, da, die waren, also in meiner Erinnerung, in meinem Kopf jetzt gerade zunehmend günstig produziert und die wirkten eben für mich nie so, als seien die geeignet fürs Kino. Die dann sind immer rübergezogen auf, weil wir gerade bei Video waren, auf irgendwie Videomaster und das war dann auch, das sah nicht nach Film aus. Also wir leben ja heute in einem glorreichen Zeitalter, wo wir auf in HD-Medien relativ gut reproduzieren können, wie eben Film aussieht in einem digitalen Format. Aber die Filme sahen eben alle sehr nach VHS-Krissel aus. Oder Video, einfach Magnetband. So sieht die gnadenlose Clique nicht aus. Ich meine, das ist eben der große Glücksfall, finde ich, des Films, dass wir den hier haben in einem schönen Widescreen-Format. Es wurde negativ geschnitten. Es gibt ein Original, auf das man zurückgreifen kann fürs Mastering. Deswegen jetzt auch in der Kopie, in der ich den gesehen habe, die wird wahrscheinlich die gewesen sein, die du auch geguckt hast, nämlich dieses DVD-Master. Sieht das schon ganz hübsch aus. Da kann man eigentlich gar nicht meckern.
Nö, gar nicht. Und da ist eigentlich auch genau die Art von Präsentation, die man für so ein 80er-Jahre-Videothekenklopper, glaube ich, auch haben will. Das will man gar nicht anders sehen. Also ich jedenfalls nicht. Aber es darf sich auch nicht mehr verschlechtern im Vergleich zu diesem hier.
Wollen wir mal ein bisschen die Michael Mann Connection hier aufschlüsseln, weil ich glaube, ich komme da gar nicht weit. Also du, ich hab so zwei, drei Dinge, die sind mir auch aufgefallen. Also allem voran Stephen Lang. Der war ja auch in Manhunter als Journalist, als Reporter.
Genau, und zeitgleich auch in einer dauerhaften Hauptrolle in Crime Story.
Genau. Und dann hört es fast bei mir schon auf.
Okay, dann machen wir mal weiter. Dann gehen wir mal über. Soundtrack-Komponist Michel Rubini hat auch die Musik für Manhunter gemacht. Ja. Das ist zum Beispiel nochmal eine Verbindung. Paul Michael Glaser, gehen wir ganz weit zurück, war ja Starsky in Starsky und Hutch. Also war früher.
Hat aber auch Regie geführt bei Miami Vice.
Und hat bei Miami Vice Regie geführt. Und Michael Mann hat ja sich seine ersten Sporen damals bei Starsky und Hutch eher schon verdient. Als, glaube ich, Drehbuchautor und auch Showrunner war er nicht, aber auch als Produzent. Also er war sein erstes Engagement, wo er sich tief reingegraben hatte. Deswegen finde ich es interessant, dass er ihm dann geholfen hat, in den Regiestuhl zu wechseln, eben über Miami Vice und dann eben hier zu diesem Film. Und gerade bei den Darstellern ist da unglaublich viel, was wir halt gerade in dieser Zeit, ich glaube, fast jeder Zweite oder jeder Dritte hat in irgendeiner Miami Vice-Folge mal mitgespielt. James Remar hatte in der zweiten Staffel mal einen Gastauftritt, habe ich gerade vor kurzem erst gesehen, war mit dabei, der mittlerweile verstorbene Michael Kamin, oder wie heißt er?
Ich hätte das Carmine gesagt, aber wer weiß.
Oder Carmine. Ja. Auch gerade am Ende der ersten Staffel, die ich vor kurzem erst gesehen habe, eine Rolle gehabt. Also da ist schon eine ganze Menge Holz mit rübergeschleppt worden. Wahrscheinlich gerade in der Midseason, als man kein Engagement für Miami Vice hatte, ist man mal schnell in die Everglades gefahren und hat den hier gedreht.
Richtig, kann auch so gewesen sein. Paul Calderon, glaube ich, der hier Tito spielt. Ja. Tito ist einer der Handlanger von Nestor, hier dem Drogenboss. Der hat hier keine bedeutende Rolle, aber der war auch in zwei, drei Miami Vice-Folgen, glaube ich. Überhaupt sind mir einige Leute begegnet. Ich habe tatsächlich eher an Abel Ferrara-Filme gedacht, weil die eben gerade wegen Paul Calderon und Larry Fishburne oder Lawrence Fishburne, weil die eben auch beide prominente Rollen haben in King of New York. Und Paul Calderon war ja auch durchaus auch kreativ hinter den Kulissen tätig mit Abel Ferrara und habe da eben so eher die Connection gesehen. Aber kann auch daran liegen, dass ich kürzlich einen Audiokommentar zu King of New York eingesprochen habe. Aber ansonsten eben viele, viele Gesichter, von denen ich dachte, ach cool, die hier zu sehen. Aus denen ist ja noch richtig was geworden.
Ganz kurz zu Abel Ferrara, aber es gibt ja auch eine Michael Mann-Abel Ferrara-Connection, weil Abel Ferrara hat diverse Miami Vice-Folgen gedreht und den Pilotfilm von Crime Story. Mhm. Also das ist hier alles eine Truppe, eine Mischpoke, die sich da gegenseitig die Jobs zugeschustert haben.
Ja, ich glaube, das schweißt zusammen. Ich meine, einfach im Filmbusiness zu sein, an der Ostküste, einfach weit weg von Hollywood. Vielleicht kommt man sich da gerne mal entgegen, auch wenn ein paar hundert Kilometer liegen zwischen Miami und New York. Ja, ich bin happy auch darum, hier zu sehen, dass einige durchaus hier veritable Karrieren hatten. Michael Carmine eben leider nicht. Einer der frühesten, prominent, möchte ich sagen, AIDS-Toten leider. Ich glaube, 89 ist er schon verstorben. Mhm. Bei Stephen Lang geht es ja besser denn je. Damit hatte ich gar nicht mehr so gerechnet. Aber als dann in den letzten Jahren der Avatar rauskam und wie hieß der Film, wo er den blinden Psycho spielt?
Don't Breathe.
Don't Breathe. Den zweiten mag ich weniger, aber der erste ist hervorragend.
Ich kenne nur den ersten bisher.
Ja, und einige andere Produktionen haben bei Stephen Lang zu nochmal einer richtigen späten Karriere hochverholfen. Lauren Holly auch in den 90ern immer von mir wieder gern gesehen. Und John Cameron Mitchell ist ja mittlerweile auch, der den jugendlichen Psycho spielt, der seinen Vater umbringt zu Beginn des Films. Ist ja auch mittlerweile sehr gefragter, erfolgreicher Filmemacher.
Da musst du mir jetzt helfen, den Namen konnte ich einfach nicht zuordnen. Also der Name war mir ein Begriff, aber...
Also er hat mit Hedwig and the Angry Inch Anfang der Nullerjahre einen veritablen, sag ich mal, Kultfilm gerade so für die queere Szene gedreht und ist auch, glaube ich, mittlerweile immer noch sehr, sehr gut im Geschäft, wenn auch weniger als Schauspieler, denn als Regisseur.
Stephen Lang wird für mich auf ewig der blondierte Killer aus The Hard Way sein.
Ja.
Das war mein erstes Aufeinandertreffen, also das bewusste Aufeinandertreffen mit diesem Darsteller, wo ich dann später merkte, den kenne ich ja schon aus anderen Filmen, aber ich werde niemals Stephen Lang, der ja auch gerne seinen trainierten Körper in die Kamera hält, vergessen, der vor seinem selbstgebastelten Computerspiel saß und sein eigenes Computeravatar angebrüllt hat, oder beziehungsweise das Bild von James Woods immer wieder von mir an dich. Von mir an dich, also eine Szene, die ich nie wieder vergessen werde aus The Hard Way, falls sie noch einmal im Begriff ist.
Ja, also mir zumindest. Ich mochte ihn immer gerne, aber er war auch wirklich viele, viele Jahre einfach that guy. Also er ist der Typ, der immer denkwürdige Nebenrollen spielt, aber sehr selten derjenige ist, der so im Fokus steht, also Protagonist eines Films.
Oh ja.
Wir haben die Credentials etabliert vor der Kamera, hinter der Kamera, die Miami Vice, Michael Mann Connections herausgearbeitet. So, die gnadenlose Clique selber. Wie gesagt, wie bereits in der Inhaltsangabe beschrieben, haben wir diese jugendliche Gang von Straftätern. Also die ist ja noch keine Gang, die wird erst zu einer solchen, und zwar werden sie rekrutiert. Erfahren wir dann später, wie es genau dazu gekommen ist. Also die genauen Umstände bleiben schleierhaft, möchte ich jetzt sagen, korrigiere mich da gerne. Aber Lang ist so eine Art Ausbilder, Recruiter für die Miami Police Department, und er hat da so ein Pilotprojekt laufen. Wie gesagt, unterbrich mich gerne an jeder Stelle und greife korrigierend ein, in denen er jugendliche Straftäter resozialisiert und rehabilitiert und zu eine Antidrogeneinheit aufbauen will?
Also ich habe ihn mehr so als Hardcore-Sozialarbeiter betrachtet, der irgendwie ja mit der Stadt verbandelt ist und halt dieses Pilotprojekt aus dem Boden stampft, um Jugendliche, die mit wenig Selbstvertrauen und wenig Perspektiven ausgestattet sind, im Sinne der Gemeinschaft ein Lebensziel zu geben und das vor allen Dingen darin münden zu lassen, halt gegen das Verbrechen, das sie zu dem gemacht hat, was sie früher waren, quasi antreten lassen zu können. Weil sie ja, nur sie verstehen ja die Gesetze der Straße und unter fachkundiger Leitung eines Ex-Vietnam-Veterans, Querstrich, ich weiß nicht, zu welcher indigenen Bevölkerung er noch zugezählt wird, die da in den Everglades lebt, werden sie auf den richtigen Weg geführt. Genau, aber es ist nicht der erste Versuch gewesen.
Achso, der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, das hier ist das Spielfilmdebüt, ich glaube, von Paul Michael Glaser, der ein Jahr später Running Man gemacht hat, oder The Running Man. Muss ja sagen, das Original jetzt, weil wir sind ja kurz vor knapp vorm Remake von Edgar Wright. Er ist ja auch ein bisschen jetzt hier zu seinem Spielfilmdebüt gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, in dem Sinne, dass es als TV-Film konzipiert war. Und plötzlich ist es, hier, Paul Michael Glaser, du bist jetzt im Kino.
Genau. Also mich würde nicht wundern, wenn er als Regisseur für den TV-Piloten einfach angedacht war. Und dann kam das hier. Und bei Running Man muss man ja auch ehrlich sein, da war er ja auch nur der Lückenbüßer.
Ja.
Nachdem ja Andrew Davis nach einer Woche wegen den berühmten kreativen Differenzen vom Set gejagt wurde. Und Arnie himself redet ja nicht unbedingt gut über die Zusammenarbeit mit Glaser, weil er ihn halt auch als, ja, er ist als ungünstig ansah, einen TV-Regisseur für dieses Multimillionenprojekt geholt zu haben.
Ja, ich hatte vor ein paar Jahren auch die Autobiografie von Arnie gelesen und er legt ja großen Wert darauf, seit Beginn seiner Filmkarriere immer nur mit, wie sagt er irgendwie, Premium Directors oder irgendwie so erstklassigen Regisseuren zu arbeiten, und er will eben nicht mit der zweiten Garde arbeiten. Und man merkte schon im Buch, das wird dann immer später viel, viel zunehmend schwieriger zu argumentieren, warum man dann eben doch am Ende, sagen wir so, seiner Hollywood-Popularität in den frühen Nullerjahren dann doch angefangen hat, bedeutend zu arbeiten aus der Nicht aus der unteren Schublade, aber weniger großer Prominenz.
Dann waren es eher die Handwerker. Also ich würde jetzt einen Andrew Davis oder einen Roger Spottiswood jetzt nicht in die untere Garde
stecken. Nein, überhaupt nicht. Genau, aber Andrew Davis ist ja auch ein schöner Brückenschlag, dass er dann irgendwie mit Actionfilm kennst du dich doch besser aus.
Achso, du meinst Collateral Damage.
Genau, Collateral Damage doch noch mit Andrew Davis zusammengearbeitet hat. Genau. Jahre später.
Naja gut, zu dem Zeitpunkt war Andrew Davis ja aber dann auch schon der Mann gewesen, der Auf der Flucht gedreht hatte. Also.
Ja, und Under Siege. Ich meine, super Filmemacher. Nichts gegen den. Möchte ich mich auch gar nicht gegen aussprechen. Das Erste, was mich in die gnadenlose Clique überrascht hat, ist der Soundtrack tatsächlich, die Musik. Und das geht ja schon mit den Opening Credits los. Super prominent, komponiert und dargeboten ein Bob Dylan-Song. Jetzt muss man sagen, 86 auch nicht gerade für Bob Dylan, die beste Zeit seiner Karriere, dennoch natürlich immer noch ein Gütesiegel der Güteklasse A, sowas in einem glorifizierten TV-Film zu haben. Und es geht ja genauso gut weiter.
Als Sänger der Heartbreakers von Tom Petty.
Richtig, richtig,
mal,
ja.
Das nochmal hinzuzunehmen.
Das stimmt, ja, das kommt doch dazu. Aber überhaupt der ganze Soundtrack gespickt wirklich mit Perlen der Pop-Rock-Musik der Mit-80er. Ich war wirklich, wirklich angetan.
Ja, gerade die Sachen von, wie heißt die Band, Shriekback, das Stück, das während der Liebesszene läuft, das ist ja auch eine Band, die Man ja schon bei Manhunter zweimal eingesetzt hat. Broken Wings kam dann später noch. Wo die Verbindungen herkommen, ist ja auch nicht schwer. Also Man hat ja damals zu Miami Vice-Zeiten schon gesagt, nachdem Miami Vice immer mehr zum Erfolg wurde und man gemerkt hat, wie man da Musik gewinnbringend eingesetzt hat, haben die Plattenfirmen, die Labels ihm ja quasi die Bude eingerannt, weil sie alle ihre Lieder bei Miami Vice unterbringen konnten. Und ich denke mal, das war nicht schwer, dann für diesen Film dann auch wieder die Labels überzeugen zu können, um sie dann auch dafür mit Material sich versorgen lassen zu können.
Ja, rückblickend irre, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade so mit Blick oder Ohr auf den Prince-Song Let's Go Crazy, der auch relativ früh hier im Film gespielt wird, weil Prince ist ja wirklich berühmt-berüchtigt dafür, dass er spätestens nach dem Bruch mit Warner Anfang der 90er über den ganzen Batman-Soundtrack komplett damit gebrochen hat. Also seine Lieder überhaupt noch rauszugeben für irgendwas. Also einen Prince-Song überhaupt in einem Film zu haben, das war ja ungefähr 30 Jahre lang bis zu seinem Tod schwer bis unmöglich. Und nach seinem Tod natürlich, als die Erben anfingen, sein musikalisches Erbe zu verwalten, hörte man dann plötzlich, ich habe in Kingsman 2 und sowas Prince-Song zur Untermalung banaler Actionsequenzen und ich war sehr, sehr enttäuscht als alter Prince-Fan. Aber für mich jetzt wirklich überraschend, einen der, ich möchte nicht sagen besten, aber zumindest bekanntesten Prince-Songs hier einfach gerade mal so verwurstet zu sehen in so einer Szene, die gar nicht so eine große Tragweite hat. Aber er eben auch nur einer von vielen Künstlern ist, die ja aufschlagen musikalisch, die wirklich, wirklich namhaft waren in den 80ern. Und deren musikalische Güte finde ich so in meiner Wahrnehmung einfach so die Güte des Films ein bisschen übersteigt, weil der Film ist grundsolide. Ich mochte den jetzt auch ganz gern. Ich fühlte mich niemals schlecht unterhalten. Aber er ist eben jetzt auch in meinen Augen kein großer Wurf. Und dann spielt so alle 15, 20 Minuten auf dem Soundtrack eine Band oder ein Künstler oder eine Künstlerin auf, von der ich dachte, wow, die hier, der hier, boah, ist ja irre.
Also die Prince-Geschichte war mir jetzt gar nicht mehr so präsent, um nicht zu sagen, ich wusste es überhaupt nicht. Mir fällt sofort Last Boy Scout ein, wenn Bruce Willis noch zu Beginn in dem Strip-Lokal sitzt, in dem Halle Berry auftritt, da läuft Get Off.
Ja.
Das ist noch ganz prominent, aber gut. Das ist jetzt nitpicking, aber es fiel mir jetzt gerade als allererstes ein.
Ja, The Last Boy Scout war ja auch eine Warner-Produktion. Und es gab, ja, klar, Prince Musik in Filmen auch war eben auch noch ein Ding Anfang der 90er Jahre. Und Prince selber hat ja auch seinen Vertrag mit Warner noch mal verlängert Anfang der 90er Jahre für 100 Millionen Dollar. Aber der Clinch war da eben auch schon in vollem Gange nach dem Batman-Soundtrack. Ja. Und noch viel mehr, als sich dann mehr und mehr rausstellte, dass Warner den ganzen Backkatalog von Prince nicht schnell genug veröffentlichte. Und dann hat er eben sich da Album rausgequetscht, nur um dann Mitte der 90er zu sagen, so, er macht jetzt als Symbol so sein eigenes Ding. Und ich glaube, The Last Boy Scout und zwei, drei Jahre danach so die letzte Zeit, in der noch neue Prince-Songs aufschlugen in Kinoproduktion. Und das war es dann eben auch für lange, lange Jahre, bis zu seinem Tod.
Das macht Sinn, ja.
Aber ist jetzt auch gut, wenn ich einmal über Prince anfange zu reden, dann höre ich nicht mehr auf. Weiter wieder zu Die gnadenlose Clique.
Ja, genau. Aber die Musik ist wirklich eins der beprägenden Dinge halt auch diesem, in diesem Streifen, die ihn aber gerade für mich jetzt in der Wiederentdeckung, damals, wie gesagt, beim ersten Mal überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe ja auch noch keine Ahnung gehabt, wer Michael Mann ist. Ich habe noch keine Ahnung gehabt, was die Miami Vice-Ästhetik ist. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das alles mit auf sich hat. Ich habe den geguckt, ich habe Spaß gehabt und das Gesamtpaket hat mir halt gefallen, weil mir das geboten wurde, was ich damals sehen wollte. Es gibt ein bisschen Action, es gibt hübsche Menschen, es gibt coole Autos, coole Klamotten, darüber kann man sich auch noch unterhalten und halt auch diese Musik, die dieses Gesamtpaket insgesamt sehr rund gemacht haben. Und deswegen hatte ich da immer sehr viel Freude an den Dingen gehabt. Heute, man merkt halt ganz klar, dass hier die Idee war, das ist ein Miami Vice in Optik auf die Leinwand zu bringen, halt nur in einer anderen Form. Also er ist halt wirklich ein Kind seiner Zeit.
Ja, das muss ja auch nicht schlecht sein, tatsächlich. Er fühlt sich für mich ein bisschen lang im Zahn an, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und eben rückblickend dann doch wieder nicht lang genug, weil wir wenig über die Figuren erfahren. Das bleibt für mich alles immer sehr, sehr oberflächlich. Ich glaube, die einzigen, die so ein bisschen mehr Innenleben kriegen, sind hier der Sohn von Anthony Quinn. Mhm. Danny Quinn heißt er, glaube ich.
Daniele.
Im Original. Und seine, die auch damals, der auch damals liiert war mit Holly Hunter, deren Partner er auch hier oder Boyfriend er auch hier spielt.
Lauren Holly.
Lauren Holly, genau. Holly Hunter habe ich gesagt, so ein Quatsch. Lauren Holly, die kriegen ein bisschen mehr Innenleben, aber die kriegen zumindest, sagen wir mal, sowas wie eine echte Beziehung zueinander. Alle anderen sind eher nur so, ich möchte nicht sagen Karikaturen, aber sehr, sehr stark runtergebürstet auf so ein Attribut, das sie auszeichnet. Das ist eben, da ist eben der eine Latino, da ist ab der eine, das schwarze Gangmitglied, da ist ab der Psycho, der kleine Psycho, der seinen Vati umgebracht hat. Und das war es eigentlich auch darüber. Und eine lustige Frisur hat, aber darüber hinaus gibt es eben auch nicht so viel. Und man kann sich natürlich, also dafür fehlt mir nicht die Fantasie, vorstellen, wie das alles weitergegangen wäre in der Serie. Dann hätte es ab so Character-Showcase-Episoden gegeben, der hätte man wahrscheinlich mehr über die Vergangenheit von dem kleinen Psycho, der seinen Vater umgebracht, erfahren. Also das schreit ja geradezu nach Flashback-Episode, so von wegen, wie kam er dahin, wo er heute ist. Aber das kriegen wir eben alles nicht. Und so bleibt es eben bei diesen, ich möchte nicht sagen Karikaturen, aber bei diesen sehr oberflächlich, mit groben Pinsel gezeichneten Figuren. Und da hat mir einfach ein bisschen gefehlt, um da mitzugehen. Und die Action ist nicht packend genug, oder die Story, um mich darüber hinwegzutrösten, dass mir da einfach so es ein bisschen fehlt an Futter, um eine emotionale Bindung zu dem Ensemble aufzubauen.
Ja, die fehlt wirklich komplett, genau aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. Da kann ich mir gar nicht mehr aus den Fingern saugen. Genau das hatte ich auch vor Augen. Das ist eine Folge, die später in der Serie aufgetreten ist, wo irgendwelche Gangster im Trailerpark-Szenario bekämpft werden müssen, wo wir dann wahrscheinlich wieder auf die Mutter unseres Psychos getroffen wären und seine Schwester, die wir ja zu Beginn sehen, um mitzubekommen, was aus ihnen geworden ist. Mhm. Das haben sie dann nicht rauspressen können. Ich bin mir bis heute immer noch nicht so ganz sicher, ob der ganze Film so als Pilotfilm gedacht war. Mhm. Denn ich finde, jetzt greife ich nur so ein kleines bisschen vor ins Finale, wenn dann auch Lauren Holly plötzlich mit der Schrotflinte bewaffnet da rumläuft, hat das für mich eher so diese Vibes, das ist so der Charakter-Arc oder der Handlungs-Arc, der dann in der letzten Folge der ersten Staffel aufgemacht wird, um dann mal so ein rundes Paket halt aufzumachen. Also sprich, mit ihren Abenteuern, die sie in den nächsten Folgen erleben, kommen sie dann in der letzten Folge hier wieder bei Nestor, dem Bösewicht, der über die ganze Staffel in 3 oder 4 Folgen aufgetreten wäre, wieder zusammentreffen. Aber das ist jetzt nur reine Spekulation. Aber so fühlte es mich eben durch diese sehr gebrochene Integrierung von Lauren Holly dann plötzlich zu der Gruppe dann auch irgendwie an.
Ja, ich finde die Gedanken gut tatsächlich. Ich habe mich auch gefragt, mussten sie James Remar hier abservieren, weil er ein zu großer Star war und sie ihn, sagen wir mal so, für die reguläre Folge nicht reguläre Serie nicht wiederbekommen hätten? Andererseits, ich meine, Michael Mann, genau, ist eben auch schon so ein Dickschiff damals gewesen im amerikanischen TV. Ich glaube, für den wäre es kein Problem gewesen. Also ein Star, ich möchte mal sagen, so einen mittelgroßen Star der Größenordnung James Remar auch als wiederkehrende Figur in der Serie zu etablieren. Aber ich mag den Gedanken tatsächlich, den du gerade äußerst, weil mir fiel das eben auch auf, dass es da, also da gab es für mich auch so ein bisschen gefühlten Bruch, als ich greife jetzt auch mal ganz, ganz bis zum Ende vorweg, als sie, also Lauren Holly, da James Remar, Nestor, Nikki heißt ihre Figur, niederschießt und dachte, oh wow, ich dachte, die braucht ein bisschen länger, um dahin zu kommen, weil bis dahin ist ja nur so ein bisschen das, und das meine ich gar nicht despektierlich, so stellt sie der Film eben dar, so das geschundene Weibchen. Und sie wird dann ständig übergriffig behandelt und zieh dich aus und geh schon mal rüber und mach dich für mich fertig. Und sie dürstet nach der Liebe hier von ihres Boyfriends. Und dann am Ende, genau, nimmt sie die Schrotflinte und erschießt ihren Peiniger. Oder erschießt sie ihn wirklich? Also er kriegt zumindest was in den Bauch oder in die Seite.
Er kriegt in die Seite und aber seine Muskeln erschlaffen auch. Also er lässt sie,
okay.
Er wird bewusstlos, sagen wir es so.
Okay. Also man lässt es ja mal offen, das ist ja auch gut so.
Also es wäre keine Überraschung, wenn er 5 Folgen später plötzlich wieder gezeigt wird, dass er noch am Leben wäre. Aber man kann es auch so rund machen, wenn man halt kein Greenlight für die 2. Staffel bekommt.
Sehr schön, ja. Also es kam für mich dann doch ein bisschen schnell. Aber ich muss sagen, ich fand es einen guten Move, ehrlich gesagt, weil ich jetzt Ich wünsche mir in dem Moment tatsächlich, dass sie abdrückt, weil ich dachte, das wäre ein echt schwacher Moment gewesen, wenn jetzt wieder ein Dude hätte kommen müssen und sagen können, ach komm Baby, gib mir mal die Knarre, ich erledige das. Und ich fand es tatsächlich gut, also für ihre Figur, dass sie am Ende eben die Möglichkeit hat, es ihrem Peiniger da selber zu zeigen und ironischerweise eben gar nicht einer der toughen Jungs, die genau dafür trainiert wurden, das zu tun.
Das hätte sich sehr unbefriedigend angefühlt, weil nur einer zumindest entfernt mit ihm zu tun hatte, alle anderen ja gar nicht. Mhm. Ja, aber gut, es gab ja genug Kanonenfutter für sie, dass sie umballern durften.
Ich musste ein bisschen lachen, jetzt war aber ganz am Ende, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang, als ich nach dem Filmgenuss hier kurz Blick warf auf den englischsprachigen Wikipedia-Eintrag und der Film hier als Neo-Noir-Thriller-Film klassifiziert wurde. Und ich dachte, okay, ich sehe da ganz viel, ich sehe Action, ich sehe Crime, ich sehe auch so ein bisschen Coming-of-Age-Story im weitesten Sinne, also Juvenile Delinquents, also jugendliche Straftäter, die sich quasi rehabilitieren müssen. Ich sehe da einiges, ich sehe auch ein bisschen einen Hauch 21 Jumps Street, was zugeben, eine Serie war, die erst ein Jahr später kam. Aber ich sehe ganz wenig Noir. Und vielleicht hat sich hier der Wikipedia-Mensch, der das geschrieben hat, so ein bisschen daran orientiert, dass eben Man-Sachen manchmal ein bisschen noirig sind. Dass Manhunter eben ein bisschen noirig ist. Aber
ich meine, man kann ja gern 1-2 Szenen rauspicken, die das ja optisch durchaus hergeben könnten. Ich habe ja schon die Liebesszene zwischen unseren beiden Liebenden schon mal hervorgehoben, die ja auch in der Farb- und Lichtgestaltung sehr typisch für die damalige Zeit war und glaube ich auch das ist, was man so mit der Michael Mann-Optik so der damaligen Zeit in Verbindung bringt. Oder wenn Lauren Holly bei James Remar aufschlägt, während er gerade sich eine Line Koks zieht, während er auf 9 Bildschirmen da irgendwie sich Videos von startenden Raketen anguckt.
Das war super.
Ja, aber ich glaube, das ist genau das, was man halt zu dieser Zeit mit dieser seelenlosen Generation in Verbindung gebracht hat, die sich halt einfach nur mit Farben und Rausch und sonstigen Sachen zudröhnt. Also das waren Bilder wie aus einem Bret Easton Ellis Roman.
Toll, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, das war tatsächlich auch ein toller Moment. Ich finde, also so wenig ich James Remars Figur mochte, ich fand die Szenen mit ihm waren für mich die reizvollsten, weil sie so am meisten schrien, hier gnadenlose Clique, Band of the Hand, ein Kind seiner Zeit. Also das macht für mich so auf den Punkt, was ich eben mit dieser Zeit und der Ästhetik, die auch damals, die ich so von Michael Mann-Produktion dieser Zeit erwartet habe, in Verbindung bringe. Das war schon toll. Und der Rest.
Nur, dass ich mit James Remar keine Figur in Verbindung bringe, die man Nestor nennt.
Das ist wahr.
Also für mich ist Nestor irgendwo ein bisschen südamerikanisch angehaucht und das geht James Remar ja schon so ein bisschen ab.
Ja, schon. Auch der Figur, die Stephen Lang spielt, genau, soll ja auch noch irgendwie so. Du sagtest gerade, man weiß gar nicht irgendwie, welcher indigenen Gruppe er zumindest irgendwie anteilig noch angehört. Aber man hat ihn auch schon hier so ein bisschen aufgemacht, als sei er so ein Naturbursche, ein Naturjunge, als käme er irgendwie so von einem ganz ursprünglichen Ort. Und auch das nehme ich Stephen Lang nicht wirklich ab. Mm-mm. Aber diesen Teilzeit-Rambo beziehungsweise Sozialarbeiter, Rambo-Sozialarbeiter, den nehme ich ihm sehr wohl ab. Ich finde, das ist eine Rolle, die wirklich gut zu ihm passt. Und ich kann nicht sagen, dass es mir gefallen hat. Aber das muss ich Band of the Hand lassen, hat mich wirklich überrascht, dass wir uns plötzlich irgendwo im Sumpf befinden mit 5, ja, mehr oder weniger Jugendlichen oder jungen Leuten, die dort resozialisiert werden und was denen dort widerfährt. Also, dass das auch wirklich so eine maßgeblichen Teil des Films in Anspruch nimmt, also durchaus eine halbe, dreiviertel Stunde, wo wir eben überhaupt nicht in Miami sind und uns mit irgendwelchen Pimps und Pushern rumschlagen, sondern irgendwo in der Natur und Fische ausgenommen wird und Giftschlangen angreift und dann ist da noch ist ein Gepard oder ein Puma? Ich glaube, ein Puma. Ja. Das war komplett crazy. Ich dachte, in welchem Film bin ich hier eigentlich? Habe ich vielleicht irgendwie die falsche DVD eingelegt? Nee, stimmt schon so.
Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, genau diese Zweiteilung, so sehr sie nach TV stinkt und, aber einfach riecht und ihm halt zeigt, welche Herkunft er nun mal hat, die fand ich aber gerade immer so reizvoll und vor allen Dingen, weil sie halt lange ausgespielt wird. Gut, heute mit einem gewissen Wissen über die Manierismen von TV-Pilots kann man sich vorstellen, dass genau am Ende dieses Abschnitts, falls man sich dazu entschieden hätte, den Pilotfilm auf 2 Wochen zu verteilen, dass genau dann dort der Abspann gerollt wäre, bevor man dann in der zweiten Hälfte dann nach Miami zurückgegangen wäre, um dann dort das weitere Resozialisierungsprogramm starten zu lassen. Aber ich habe gerade an diesem Bereich in den Everglades unglaublich viel Spaß. Ja, es ist unglaublich kurz und verdichtet und die werden auch sehr schnell Freunde und werfen ihre Konflikte sehr, sehr schnell über Bord. Aber ich habe da wirklich durchaus Spaß dran. Also da vermisse ich dann auch nicht die klassische Action, die dann da irgendwo noch nicht stattfindet in diesem Zeitpunkt.
Es hat ein bisschen, ich möchte nicht so weit gehen und sagen, es hat was Parodistisches, weil ich glaube, das waren nicht Glazers und Manns Anliegen oder das der Drehbuchautoren. Aber es ist ein bisschen viel. Auch das, weil du eben sagtest, die scheinen fast schon so zum Staffelende zu springen in der letzten halben Stunde, fühlte sich für mich ein bisschen so an wie, oh, hier sind Storylines für 3 Episoden in 30 Minuten gepackt, weil die einfach die Menge der Gefahren und Bedrohungen, die dort in den Everglades, in diesem Sumpfgebiet da auf die jugendliche Clique warteten, das war fast manchmal, das war schon ein bisschen fast zu viel des Guten. Also ich war beim Schlangenbiss noch dabei und oh, wie eklig ist es, einen Fisch auszunehmen, aber die Anzahl an Bedrohungen dann innerhalb kürzester Zeit, Wildschweinattacke, Bären, Pumas, da schneiden sich noch irgendwie fast hier die Arme und Beine auf mit in diesem scharfen Schilf und es ist einfach, es ist ein bisschen viel und die kommen eben so zack, 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 so Schlag auf Schlag. Und dann plötzlich landen sie bei dieser Community, bei dieser Party und sind wieder in Miami. Und keiner redet mehr ein Wort, verliert mehr ein Wort darüber.
Da, wo ja Steven Lang auf sie gewartet hat, weil das ja ihr Ziel war, wo sie hingehen. Und jetzt geht's erst richtig los.
Ja.
Jetzt haben wir erstmal die Basis gelegt für euch. Jetzt seid ihr harte Männer. Jetzt wisst ihr, was es bedeutet zu überleben. Jetzt gehen wir mal in den anderen Dschungel.
Ja, wie empfandest du diesen, ich weiß gar nicht, ob ich dazu wirklich eine Meinung habe, es fiel mir nur eben auf, weil der Film tonal und jetzt auch in Bezug auf seine Bilder nicht wahnsinnig hart ist, aber ich fand diesen stets präsenten Rassismus innerhalb der Gang sehr, sehr präsent. Ich glaube, er ist recht lebensnah, kann ich mir vorstellen, aber es vergeht eben keine Minute, in der nicht darauf rumgeritten wird, dass einer von denen ein weißer Junge ist und ein schwarzer Junge und ein Latino-Junge und die machen sich eben auch die ganze Zeit fertig für ihre jeweilige Ethnizität und ich weiß, einerseits dachte ich, ja gut, das ist so, ich glaube, relativ nah an der Realität und vielleicht auch Michael Manns oder Glazers Anspruch gewesen, das auch so zu porträtieren. Andererseits war mir so der Konflikt in der Gruppe fast schon so ein bisschen, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich relativ langsam nur mit denen warm wurde, weil die sich gegenseitig so wenig ausstellen konnten.
Ja gut, das sollte ja wahrscheinlich dann, sowas macht ja den Reiz von solchen Filmen dann halt auch irgendwo aus, denn ohne Konfliktpotenzial, dass er hier halt durch die Ethie hervorgerufen wird, wäre es ja dann auch ein bisschen öde. Und auch das wäre ja alles Material, das in vermeintlich weiteren Folgen später dann ausgearbeitet worden wäre. Und zumal wir da nun mal in Miami sind, ich war noch nie da, aber das, was ich mir über Miami weiß, über Scarface und andere ähnlich gelagerte Filme so zusammengeklabustert habe, ist das ja auch ein ethnischer Schmelztiegel, in dem das wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches ist, dass man sich da gegenseitig an die Gurgel geht.
Man muss hart sein.
Ja, aber dieser Film will ja den versöhnlichen Ton anschlagen, dass man halt auch, wenn man an sich arbeitet und merkt, wo die Gemeinsamkeiten sind, man auch gemeinsam etwas bewirken kann.
Lang begrüßt sie auf jeden Fall nach diesem Crashkurs in Sachen Überleben in der Wildnis hier mit mehr oder weniger mit den Worten, jetzt seid ihr hart genug für Miami, da nehme ich euch wieder mit und fährt dann mit ihnen zurück in die Stadt, wo sie dann eben darauf gedrillt werden, gegen die örtliche Drogenunterwelt vorzugehen. In Gestalt von Nestor, aber eben auch in Gestalt von Lawrence Fishburne oder hier noch benannt als Larry Fishburne, der Cream spielt. Und von Cream, muss ich sagen, hätte ich gerne mehr gesehen. Wie geht's dir? Nicht nur wegen der tollen Frisur.
Nicht wegen der tollen Frisur, auch weil das ist halt Larry Fishburne, und ich sage bewusst noch Larry Fishburne, wie wir ihn halt aus den 80er Jahren auch kennen. Er spielt wirklich den klassischen Pimp, fährt in seinem Rolls-Royce rum mit zwei Mädels auf seiner Seite, umgeben von seiner bis an die Zähne bewaffneten Armee, die immer für ihn sofort in die Bresche springt. Und auch er und sein Auftreten quasi als Bösewicht der Woche unterstützt mich nochmal in meiner These, dass das hier quasi drei Folgen sogar sind der ganzen Staffel, weil der Konflikt mit ihm wäre ja der klassische Stoff für die zweite Hälfte oder für die zweite Folge gewesen, mit der man halt auch den Pilotfilm hätte beenden können, um dann ins nächste übergehen zu können. Aber Larry Fishburne, ja, mehr von ihm zu sehen auf jeden Fall. Ich fand es dann fast schon schade, dass man schon nach zwei Szenen mitbekommt, dass er hier nicht der große Macker ist, sondern auch nur der schwache Handlanger von eben dem großen Gangsterboss Nestor.
Das wird so als so eine Art, also ich war zumindest meine Wahrnehmung, so als Handlungswendung verkauft, im Sinne von, oh, die arbeiten zusammen, der gehört ja zu Nestor. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, wussten wir das nicht schon? Weil wir sehen ja nicht so viele Menschen dort. Also überhaupt ist der Film relativ arm an Personal außerhalb dieser Gang. Wir sehen nur jeweils Cream und Nestor mit ihrer jeweiligen Entourage, also ihren Bodyguards. Aber ich denke mir, ja, die werden wahrscheinlich auch zusammenarbeiten. Und dann habe ich das Gefühl, der Film sagt gegen Ende nochmal, kurz bevor es dann zur Eskalation kommt, bei der auch Cream, also Larry Fishburne und Stephen Lang ins Gras beißen, so, nein, der arbeitet doch für Nestor.
Oh, das hast du jetzt aber so nonchalant nebenbei erwähnt. Also für mich war das in jungen Jahren wirklich ein absoluter Dealbreaker, dass nach 80 Minuten von 105 die väterliche Hauptfigur heldenhaft und relativ unglamourös aus dem Film rausgeschossen wird.
Ich wollte das nicht runterspielen. Das war auch ein Schocker, ehrlich gesagt, ja.
Also bist du dann trotzdem auch davon ausgegangen, dass er unsere Helden bis zum Ende begleiten wird?
Ja, doch, natürlich, klar. Ich habe, weil ich eben auch gedanklich immer so ein bisschen bei 21 Jump Street war, der ja quasi dieses Konzept, was der Film hier macht, so oder so ähnlich, also in der Highschool umgehen, im Highschool-Setting, auch nochmal aufgreift, gedacht, der wäre so eine Art wie, Stephen Williams, was glaube ich der Schauspieler, das in 21 Jump Street macht. Er hat natürlich so eine väterliche Mentorenfigur, die hat quasi auch die jugendliche Clique und die jungen Leute beisammen hält. Genau, also ich war fest davon ausgegangen, dass Stephen Lang hier lebendig aus diesem Film rausgeht. Das war schon. Und ich meine, es ist auch sein Tod ist ja auch sehr kurz und knackig und konsequent. Das ist ja nicht so, also ist ja nicht, ihm ist ja auch nicht keine minutenlange Sterbeszene vergönnt oder dann vielleicht nur mal ab ins Krankenhaus und bibbern um den väterlichen Mentor, sondern wirklich so, shit, der ist tot. Also war schon Schocker, ehrlich gesagt. Also
ich glaube, das dürfte auch einer dieser zwei, drei Punkte sein, die mir in der Jugend, die mir da so zugesetzt haben, warum der bei mir auch so erinnerungswürdig gewesen ist. Mhm. Könnte durchaus sein, dass der in meiner jugendlichen Sehnsucht nach Happy Ends ganz böse eingeschlagen hat, dass halt solche väterlichen Überfiguren ja auch manchmal den Abspann nicht erleben können. Ja. Aber dann hat wirklich auch, wie du gerade gesagt hast, gerade dieses Unglamouröse, keine lange Sterbeszene, kein im Todeskampf nochmal die Hand ausgestreckt, dass alle ihre Hände nochmal aufeinander legen, nochmal die Band of the Hand formschön zur Musik präsentieren können. Nein, er fängt sich drei, vier Kugeln und man sieht es an den Platzkürz, okay, die haben halt auch an lebensbeendenden Körperteilen eingeschlagen. Okay, das war's. Da kommt nichts mehr.
Also da ist der Film wirklich gut drin. Und ich muss sagen, ich war vorher ein bisschen grimm, weil ich dachte, oh, das ist jetzt alles doch ein wenig zu banal. Wir haben eben dieses Get-Together nochmal auf dem beim Gefechtstraining, als sie eben da dieses Waffentraining haben und dann kommt eben nochmal Stephen Langs große Ansprache mit, ihr seid die fünf Finger einer Hand, die Band of the Hand. Und ich dachte, oh, das ist, jetzt wird aber wirklich bald so Highschool-Schmonzette und auch schon die Szenen davor, wo sie die Fassade dieses Wohnheims bepinseln. Das war alles, es roch, es stank für mich so ein bisschen nach, diesen wir retten den Jugendclub-Sequenzen aus irgendwelchen 80ern Teenie-Komödien, so von wegen, jetzt arbeiten wir alle zusammen für das Gute, damit irgendwie die bösen Jungs uns nicht, die ich wollte gerade sagen, Kaffeekasse, die Kakaokasse klauen, die Limokasse, wie auch immer. Also, und ich dachte, das ist alles so, schon so ein bisschen zu nett. Also für einen Film, der begonnen hat damit, dass eben da Pimps und Pusher Gewaltakte und Morde begehen und hier einer unserer jugendlichen Protagonisten einfach mal so kaltblütig seinen Vater wie so ein eiskalter Psychopath erschießt. Dafür sind wir aber ganz schnell hier an dem Punkt, wo das alles sehr harmlos wird. Aber rückblickend ist es natürlich cool, weil mich das in so einer Sicherheit gewogen hat, nämlich der, ach, da wird schon nichts Schlimmes passieren.
Genau, das lullt dich schön ein, um dich dann wirklich schon zwei Minuten später dann wieder rauszureißen. Und das sind einer dieser Punkte, warum der Film bei mir mitgewachsen ist, weil er halt so ein kleines bisschen trotzdem unberechenbar geblieben ist. Mhm. Aber wir glauben, wir können ganz froh sein, dass er, wenn er seine Ansprache hält, auf der deutschen Tonspur er nicht sagt, wir sind die gnadenlose Clique. Das wäre dann noch der nächste Burner gewesen.
Das ist, ich weiß nicht, was Menschen geritten hat. Also rückblickend, ich bin nicht alt genug, also ich war im Leben, aber war nicht alt genug, um beurteilen zu können, wie man das Wort Clique wahrgenommen hat 1986. Aber das so als Äquivalent zu Gang oder Band zu sehen, halte ich für schwierig. Also. Weil Clique, das waren immer so Schulhofgeschichten. Da genau. Steht die so und so Clique, ne?
Naja, gut, wir müssen uns immer wieder mal vor Augen rufen, was diese Jungs und Mädels hier so machen. Ne? Also bei Lauren Holly wird es ja einmal explizit gesagt, dass sie 16 Jahre alt sein soll. Das heißt, die Jungs sind auch alle in dem Alter. Wie kamst du denn damit zurecht, dass das hier wirklich Teenager sind, die am Ende mit großkalibrigen Waffen ganze Drogenhorden niederballern?
Ja, ich kam damit gar nicht klar. Also nicht in dem Sinne von wegen ethisch-moralisch, sondern einfach, weil die gar nicht wie Teenager aussehen. Wie eben üblich war, einfach in Fernsehserien dieser Zeit von 21 Jump Street bis zu Beverly Hills 90210 einfach durch die Bank mit SchauspielerInnen besetzt sind, die mindestens Anfang 20 sind. Und ich habe keinen von denen einfach ihr jugendliches, ihr Teenageralter abgenommen. Ehrlich, ging es dir anders? Ich meine, du hast den Film in früheren Jahren gesehen. Ich bin jetzt alt und hier abgeschmackt und abgezockt. Aber wenn du hier Danny Quinn mit Lauren Holly siehst, bei ihrer Liebesszene und Broken Wings auf dem Soundtrack, denkst du, das sind zwei 16-Jährige?
Nein, das ist eine erwachsene Romantikszene. Also ja ich meine, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen mit Kindern in dem Alter, ich habe eine 12-jährige Tochter, dass das auch nicht mehr lange dauern wird.
Ne? Oh je, aber ich an dem Punkt wollte ich gar nicht.
Nein, alles gut. Ich meine, das sind Dinge, mit denen muss man sich als Vater einer Tochter irgendwann auch mal gedanklich auseinandersetzen. Auch als Vater eines
Sohnes, der ist jetzt 13. Und
das kommt irgendwann, aber wir wissen beide ganz genau, die werden nicht Broken Wings dabei hören und vor einem blau ausgeleuchteten, vor einer blau ausgeleuchteten Fensterscheibe stehen und sich gegenseitig das machen, was die beiden da halt eben machen. Und ich kann das halt einfach mit meinem Kopf nicht mit Teenagern in Verbindung bringen.
Ich finde gut oder eigenwillig, wie sie sich da inszenatorisch beholfen haben, auch das brandmarkt diesen Film leider, muss ich sagen, an der Stelle auch wieder so als TV-Produktion und nicht fürs Kino, weil man von der Erotikszene gar nichts sieht. Und ungeachtet des hochoffiziellen Alters der Figuren, die sie spielen, das sind eben zwei sehr attraktive Menschen, SchauspielerInnen Anfang 20, da hätte man natürlich auch ein bisschen mehr zeigen können, wäre das hier eine Kinoproduktion gewesen. Stattdessen spielt sich eben die komplette Liebesszene hinter dieser Glasziegelwand ab, wo man dann anhand der Bewegung dahinter mutmaßen kann, dass sich da vielleicht sogar schon pornografische Details zeigen, aber wir sehen diese nicht, wir sehen einfach nur Bewegung und müssen uns denken, was da Hübsches gerade passiert. Naja gut, hauptsächlich die Musik ist gut. Also wer drauf steht.
Ja, dafür ist mir wieder was anderes aufgefallen, was in den Jahren danach verschwunden ist und heute nur noch gemacht wird. Ja, eigentlich wird es ja gar nicht mehr gemacht. Mal wieder mal so richtige leidenschaftliche Zungenküsse.
Sehr schön, ja.
Na, mag nur ein kleines Detail sein und mag halt auch nur Filmguckern meines Alters so explizit vielleicht auffallen. Mhm. Aber wenn die beiden gerade zu Beginn sich noch mal küssen, bevor Carlos dann festgenommen wird, dann merke ich so, da wird mir wieder mal bewusst, wie sehr das verschwunden ist. Mhm. Und wie sehr mich das, weiß nicht, ob es damals mehr war oder ob es an meiner Jugendlichkeit lag, dass es mir damals mehr aufgefallen ist. Aber ja, Liebesszenen dieser Art gibt es heutzutage nicht mehr.
Ich habe dem gar nicht so viel Bedeutung beigemessen. Ich habe aber auch, glaube ich, schon vor dem ersten Kontakt mit diesem Film gewusst, dass Lauren Holly und Danny Quinn damals ein Paar waren. Und dachte, ja, das ist dann vielleicht auch einfach nur naturgegeben, klingt blöd. Aber man hat dann einfach gleich das einfach zum Vorteil des Films genutzt und gesagt, okay, jetzt küsst dich doch mal ein bisschen inniger. Aber grundsätzlich, ich gebe dir recht, also sowas ist eine Menge wert und kompensiert eben auch ein bisschen dafür, für den Schmerz oder für die Enttäuschung, die man möglicherweise haben könnte, dass man hier nicht wahnsinnig viele schöne, nackte Körper sieht. Aber gut.
Naja, unsere Jungs rennen die ganze Zeit oben ohne rum.
Die Jungs ja, natürlich, aber nicht in einem sexualisierten Kontext. Nein. Oder so, das, weil das Jungs eben so tun. Es ist, ja, das ist, es ist schon ein Film für Männer, das möchte ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Frauen im Alter von Lauren Holly und auch ältere sich diesen Film angucken und sagen, oh ja, da fühle ich mich erkannt oder irgendwie abgeholt. Das ist, ist schon so ein Männerfilm. Auch die ganzen Rüpeligkeiten, die ja ausgetauscht werden. Es ist, und es ist auch ein sehr 80er Film. Auch das muss ich wirklich dazu sagen. Das ist keiner von diesen zeitlosen, das ist auch wieder so ein blödes Wort, Klassikern, die man heute gucken kann und sagen kann, oh, der fühlt sich so frisch an wie irgendwie vor 40 Jahren. Nee, das tut er nicht. Der ist schon sehr 1986, aber eben auch, das kann eben auch durchaus zum Vorteil gereichen. Und gerade wenn man so ein bisschen um die Entstehungsgeschichte weiß, finde ich, da kann man vieles auch ganz anders wahrnehmen, wenn man eben weiß, das war mal ein Pilotfilm und offensichtlich haben sie dann im Schneideraum nochmal versucht, durch ein paar Extraszenen, vielleicht einen Dialogmoment hier oder eine etwas blutige Schießerei dort, einfach sowas wie einen Kinofilm draus zu machen. Und dann, ja, du hast mir im Vorfeld gesagt, du dich hat es vielleicht ein bisschen überrascht oder du seist möglicherweise enttäuscht, korrigiere mich da gerne, dass ich den Film jetzt nicht so super duper fand, wie du dir es vielleicht für mich erhofft hattest. Aber ich fand den ja auch nicht schlecht.
Naja gut, deine Letterboxd-Review lautete was? 4-Star-Soundtrack for a 2-Star-Movie. Naja, 2-Sterne-Film ist jetzt schon ein bisschen unterwältigend angesiedelt.
Aber das ist eine 4 oder eine 4-Videos. Das ist okay. Ja. Aber guck mal, wir sind hier im Bahnhofskino. Weißt du, was wir für Filme rezensiert haben in den letzten 13 Jahren? Das ist, manchmal lecke ich mir alle 10 Finger.
Ich muss ja auch zugeben, ich habe ihn ja jetzt in der Vorbereitung auch das erste Mal jetzt, lass mich lügen, seit 10 Jahren oder so das erste Mal wieder geschaut. Mhm. Auch bei mir wurde es dann so, ich habe damals über ganz andere Sachen hinweggesehen und trotzdem fühlte ich mich aber gut unterhalten in den 105 Minuten, eben aus den Momenten, die mich damals gepackt haben. Also ich sitze auch heute immer noch da und denke, vielleicht schafft es Steven ja dieses Mal bis zum Abspann. Ja. Solche Momente hatte ich. Dann kommt natürlich die in unserem Alter nicht mehr einzuholende Nostalgie, die da einfach so ein bisschen mit reinspielt, die Klar. kann man nicht wegleugnen. Aber wenn ich dann versuche, objektiv drauf zu gucken, dann sind es halt all diese Macken, wenn man ihn als eigenständigen Film halt sieht, von mit Vorspann, Hauptteil, Abspann, dass er da halt viel zu viele Fragen offen lässt oder gerade was die Charaktere angeht, was das Ende angeht. Das Ende ist so offen, dass man sich halt wirklich fragt, was passiert mit denen dann danach? Also es gibt keinen wirklichen Interpretationsspielraum. Oder es gibt zu viel Interpretationsspielraum, besser gesagt, weil offene Enden, die so offen gestaltet sind, dass man sich eigentlich schon denken kann, worauf es hingeht, sind das eine. Das hier, was ist jetzt mit denen? Ich meine, die sind ja eigentlich immer noch inhaftiert, die halt jetzt neben ihrem Resozialisierungsprogramm sind. Ihr Sozialarbeiter ist tot. Die rennen jetzt darum, werden die jetzt von den... Wird das jetzt das jugendliche A-Team für die nächsten Folgen, die jetzt auch noch von den Gesetzeshüstern verfolgt werden, weil sie wieder in den Knast müssen?
Also ich fand das Ende tatsächlich befriedigend, aber natürlich habe ich mir die Fragen gestellt. Also es ist schon in dem Sinne befriedigend, dass ich das so als Ende akzeptieren kann und sagen kann, na mal gucken, was mit denen passiert, die werden schon irgendwie ihr Ding machen, aber jetzt gerade im jetzigen Moment ihres Lebens scheinen sie an einem guten oder besseren Ort zu sein als zu Beginn des Films. Andererseits, ja, es ist...
Es liegt aber halt auch daran, es gibt ja diesen einen Moment, in dem ja quasi Stephen Lang mit einem weiteren Michael Mann regular aufeinander trifft, mit Bill Smithrowicz, der so einen Kurzauftritt hat als Captain oder Mitarbeiter der Stadt, also der quasi die Gelder bewilligt für dieses für dieses Programm und der halt sehr offen zeigt, dass er eigentlich gar nichts davon hält. Ja, mach du mal, aber sobald einer Scheiße baut, fahren sie alle wieder ein. Mhm. damit wird halt ein Fass aufgemacht. Wahrscheinlich ist es nur gedreht worden und drin gelassen worden, um zu zeigen, jawohl, das ist von oberster Stelle abgesegnet, das ist seriös. Auf der anderen Seite hinterlässt es aber da halt dann die Frage offen, ja, okay, aber da ist ja anscheinend noch eine übergeordnete Behörde, die halt auch auf die Jungs halt drauf guckt. Und diese Frage bleibt halt so...
Stimmt.
Die bleibt halt so offen, ja, also...
Lief eigentlich damals, du hast über solche Dinge meist einen besseren Überblick, lief damals MacGyver schon? Weil die ganze Schlusssequenz hier mit diesem Insektenvernichtungsmittel und so, das ist alles schon so ein bisschen MacGyvery, wenn die in diesem Baumarkt sind oder neben diesem schrulligen Typen einkaufen. Das ist zum Beispiel so eine Szene, die da dachte ich mir, die ist bestimmt aus der Fernsehfassung damals, wäre die rausgeflogen, dass man diesen schrulligen Baumarktverkäufer noch so 2 Minuten monologisieren hört über Insektenvertilgungsmittel, Vernichtungsmittel.
Auch ein Miami Vice Regular, also wie heißt er nochmal? Ich weiß den Namen des Darstellers gerade nicht, aber der ist auch in vielen Miami Vice-Folgen mit dabei als Informant, auch so als lustiger Comedy-Sidekick, der immer wieder die Jungs in prekäre Situationen bringt. Fand ich auch lustig, ihn hier in einer Szene zu sehen. Der hat auch in Heat noch eine Mini-Rolle sogar gehabt, auch als Baumarktverkäufer zu Beginn, als Val Kilmer die Sachen für den ersten Überfall kauft. Mhm. Aber um da zurückzugehen, ob da MacGyver schon lief? Ich glaube, MacGyver lief ab 84, meine ich. Also wir sind hier 86, da sich ja gegenseitig diese ganzen Serien immer so ein bisschen befruchtet haben und weitergeführt haben. Du hast ja gerade jemand Jump Street gebracht.
Also ich könnte auch das A-Team referenzieren an der Stelle, genau. Also sie bauen sich ja quasi mit dem Waffenarsenal, das sie da haben, das kombinieren sie eben quasi mit, möchte ich mal sagen, biologischen Kriegsmitteln, um ja quasi das Drogenlabor dann auseinanderzunehmen. Was übrigens auch ganz cool ist, ist alles so ein bisschen wenig. Da hätte ich mir mehr gewünscht tatsächlich. Also wenn hier James Remar als Nestor seinen Kunden durch seine Drogenfabrik da führt und dann darüber schwärmt, wie gut die klimatisiert ist, und die stoßen dann hier mit einem Prosecco an, mit einem Schaumwein. Das ist halt doch ich hätte da gerne noch 1-3 Minuten mehr von gehabt.
Ah, da hat dann langsam die Zeit ein bisschen gedrückt. Wir hatten die Spielfilmlänge schon erreicht, da muss jetzt ein bisschen mehr passieren. Dafür fand ich dann aber die Action, die dann aufgemacht wurde, ja, sie ist klein, weil sie nur auf diesem kleinen Raum stattfindet, erlaubt sich dann aber dann doch den einen oder anderen Moment, ich meine, da wird eine Minigun aufgefahren, da werden Autos richtig zu Klump geschossen, wie sie explodieren. Das sind dann schon wieder so Momente, wo ich mir denke, so, das kenne ich dann aber aus dem TV wiederum ein bisschen anders, ein bisschen kleiner skaliert.
Ja, ich glaube, auf einem Autowrack wird ein bisschen über Gebühr lange Zeit rumgeschossen, wo ich dachte, das Ding ist kaputt, jetzt hört doch mal auf, schießt mal woanders hin. Da hebt auch das TV-Budget ein bisschen seinen stinkigen Kopf, aber ja, ist okay. Alles gut. Der Film war jetzt auch nicht günstig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er deswegen teuer war, weil eben auch ein paar Menschen daran beteiligt waren eben nicht zuletzt ein Michael Mann, die gesagt haben, ich will jetzt auch eine ordentliche Gage haben für meine Mitwirkung. Überraschend war für mich zu lesen, dass dieser Film wohl bei den, das war nicht die Golden Strawberries, aber bei irgendeinem anderen Negativ-Filmpreis wohl relativ, also zumindest einmal nominiert war als schlechtester Film. In dem Jahr gewann dann aber Howard the Duck. Ich würde nichts geben auf solche Negativpreise. Dennoch überrascht mich das ein bisschen, weil ich denke, also man kann Kritik üben an diesem Film, das habe ich jetzt hier auch zu Genüge, aber das ist ein komplett kompetent gemachter Film und erzählt eben die Geschichte, die er erzählen will, sehr, sehr gut.
Ich frage mich dann, wenn man halt so sehr auf einen Film eintrischt, der jetzt so wie er da ist, nicht unkompetent ist, welche Erwartungen wurden denn vorher an den gemessen? Weil so enttäuscht kann man doch nur sein, wenn man geglaubt hat, das ist hier the next big thing. Ich meine, bei Howard the Duck kann ich das noch nachvollziehen. Also ich komme aus der Zeit, als Howard the Duck rauskam, und ich mag den auch bis heute für viele Dinge, weil er mir einfach eine gute Kinderzeit beschert, und ich finde ihn heute einfach wahnsinnig interessant. Aber da kann ich halt noch nachvollziehen, das war damals das neue Ding von George Lucas, und die Comics gab es dann halt noch. Da hatte man halt Erwartungen und hatte gedacht, was eine Vorstellung davon, was da kommen wird. Und damit wurde komplett gebrochen. Und deswegen drischt man so auf den Film ein. Mhm. Aber wie ist das denn bitteschön hier bei Band of the Hand? Was haben die Leute denn erwartet, was da kommt?
Das dachte ich mir auch. Ich weiß auch nicht, woher die Erwartungshaltung herrührt. Muss von Miami Vice gekommen sein. Oder zumindest der 3 bis 5 Menschen, die entschieden haben, nur, wir nominieren das jetzt mal für einen Negativpreis. Weil von Manhunter kann es ja auch nicht gewesen sein. Also Blutmond, wie er hierzulande hieß. Weil das war ja auch kein Kinoflop, aber es war auch mitnichten Hit. Und was hatte Michael Mann ansonsten gemacht? Jericho Mile war ein gut rezensierter TV-Film. L.A. Takedown kam, glaube ich, erst ein Jahr später.
89.
Oder sogar 3 Jahre später. Und davor gab es eben nur, ja, Thief, den James Caan-Film. Genau. Und auch das war jetzt, ja.
Und Crime Story kam ja auch erst 86 und hat es ja auch nur 2 Staffeln dann geschafft gehabt.
Also ich meine, normalerweise, ich kenne dieses Phänomen sehr wohl, dass man manchmal so das Gefühl hat, dieses diffuse Gefühl von Seiten der Kritikerschaft oder irgendwelcher Negativpreisverleiher, von wegen, der oder die muss mal ordentlich zurechtgestutzt werden. Das genau. ist jetzt irgendwie, für die geht es gerade nur bergauf, aber das, naja, das kann es ja nicht gewesen sein.
86, das bedeutet Jahr 3 für Miami Vice und da hat sich ja Mann so ein bisschen aus der Produktion ja zurückgezogen, also war statt noch zur Verfügung, aber hat sich halt anderen Projekten wie eben Manhunter oder hier Band of the Hand anscheinend zugewiesen. Ob sich da irgendeiner auf den Schlips getreten gefühlt hat, dass er dieses Ding so ein bisschen, ich will nicht sagen verlassen hat, aber ja halt nicht mehr die gebotene Aufmerksamkeit gewidmet hat. Ich weiß nicht, Spekulationen führen nirgendwo hin, aber mich würde es einfach mal interessieren.
Dafür sind wir hier. Ich gucke jetzt auch schon mit sehr viel gnädigeren Blicken auf die gnadenlose Klicker. Ich gucke mit gnädigerem Blick auf die gnadenlose Klicker. So sollte der Satz sein. Weil natürlich,
das ist aber gut, ist, ja.
Du, ich lasse mich auch immer gerne von anderen wohlwollenden Meinungen anstecken und du hast ja auch gut für den Film argumentiert und ich glaube, als Kind seiner Zeit ist er auch wirklich sehr gut genießbar und tut eben auch nicht weh. Ich habe gesagt, man kann es durchaus negativ dem Film anhaften, dass er sich eben sehr nach 86 anfühlt. Andererseits gibt es so viele Filme, die aus der Zeit, die sich aus heutigen, mit einem modernen Blick darauf so toxisch und verstrahlt anfühlen, dass man denkt so, oh, ist das eklig, oh, die ganzen irgendwie rassistischen Stereotypen und guck dir dies an und das an. Davon ist die Band of the Hand, also gnadenlose Clique, ziemlich frei. Und das finde ich manchmal sehr, finde ich wiederum befreiend.
Ja, ich meine, er stellt eine multikulturelle Truppe ins Zentrum. Klar, die Stereotypen wären, wenn es weitere Folgen gegeben hätte, wahrscheinlich noch mehr herausgearbeitet worden. Aber hier,
ja, natürlich.
Weil ja, sie werden zwar genutzt, um die Figuren ein bisschen zu kategorisieren, aber sie werden halt nicht, sie werden ja nicht aufs Brot geschmiert. Und, ja, das fand ich, das, ich glaube, deswegen nehme ich den halt auch so locker an. Und ich denke, ja, wenn man mit Mann was anfangen kann und wenn man sich vielleicht in unserem Alter befindet und halt auch so ein bisschen die Mechanismen der damaligen Zeit für einen TV-Piloten oder Filme dieser Zeit versteht und nicht sich nicht retrograd erarbeitet hat und dadurch die Interpretation vielleicht auch manchmal ein bisschen in die falsche Richtung abdriftet, dann weiß man genau, wo man den einordnen kann und dann hat man entweder Spaß dran oder eben nicht. Dann liegt es halt einfach daran, kannst du mit einem Film dieser Art was anfangen, ja oder nein? Und ich kann das. Weil wir gerade noch bei schönen Ideen waren und MacGyver-Momenten, hast du dich denn nochmal gefragt, wie es der läufigen Hündin ging, die zur Ablenkung eingesetzt wurde? Ich meine, die wurde von 6 Dobermännern verfolgt.
Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte gehofft, dass sie irgendwie auftauchte in dem Wagen, in dem hier die gnadenlose Clique plus Lauren Holly in den Sonnenuntergang fahren. Aber nein, die war ja dann weg, stimmt. Kein Gedanke daran verschwendet. Ich bin eher ein Katzenmensch, glaube ich, als ein Hundemensch.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
Nein, ich aber liebe Hunde, aber ich habe tatsächlich nicht mehr daran gedacht, nein.
Aber für alle, die jetzt neugierig sind, was die Musik so bereithält, es gab damals natürlich eine schöne Langspielplatte und die ist auch mittlerweile auf den gängigen, in den Geschäftsmethoden mehr als fragwürdigen Plattformen zu finden und kann dort nachgehört werden. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich habe es die letzten beiden Tage sehr viel getan.
Ja, und es tut mir fast ein bisschen leid, dass wir das gespoilert haben, weil ich muss sagen, das ist eines meiner größten Vergnügen oder wiederkehrenden Freuden, die ich so beim Erstkontakt mit älteren Filmen habe, dass ich dann auf Musik stoße, von der ich nicht gerechnet habe, dass sie in diesem Film zu finden ist. Und die gnadenlose Clique hat eben 3 oder 4 dieser Momente, in denen ich dachte, wow, der Song oder die Band hier hätte ich nicht mit gerechnet und da habe ich mich richtig drüber gefreut. Das ist also, ich liebe sowas immer. Ich liebe es einfach, wenn so ein schremmeliger Film wie Pumpkinhead zu Ende geht und dann spielt da Guns N' Roses Welcome to the Jungle auf. Und ich denke mir, was? Jetzt in dem Film? Krass. Und so ein Film ist dieser hier, wo man denkt so, ach ja, das ist alles irgendwie schon so gehobenes TV-Niveau und dann ist da plötzlich hier Bob Dylan und Tom Petty und The Heartbreakers und Prince und ich denke mir, wow, was? Sehr cool.
Oder man neue Dinge entdeckt, also wie was für mich, wie die Sachen von Shriekback oder so beispielsweise.
Super. Geht
eine Band, die ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte,
ja,
und die ich ja nur quasi, ja, Michael Manns zu verdanken habe, dass ich sie überhaupt kenne. Ich sag's ja immer wieder, Michael Mann hat die 80er erfunden.
Sehr wahr. Lieber Markus, man kann dich aktuell nicht bei Erstkontakt hören. Wer weiß, wie lange noch. Aber woanders, sag mal bitte wo.
Genau, ich habe ja das Filmpodcasten zumindest mal auf Eis gelegt für eine gewisse Zeit, weil ich ein neues Hobby gefunden habe. Ich gehöre ja mittlerweile selber zur darstellenden Kunst und spiele auf einer lokalen Bühne hier bei mir in der Region. Und man soll es nicht glauben, wir haben wirklich im Rahmen der Werbemaßnahmen die Idee geboren, das Ganze podcast-technisch zu begleiten. Also wer wirklich mal Interesse daran hat, zu hören, wie man sich Woche für Woche in einem Amateurtheater trifft und sich auf Proben vorbereitet und wie Proben gestaltet werden, der hört mal bei Ein Pott voller Helden rein. Das sind immer knackige 20 Minuten, wo ihr kurze kleine Interviews von unseren Darstellenden oder Menschen aus der Technik oder so, geführt von mir, dann haben könnt und reinhören könnt. Ihr kriegt Mitschnitte aus den Proben, ein paar lustige Outtakes, vielleicht mal so schön wie locker, flockig wir da miteinander umgehen. Und wer einfach mal ein Gefühl dafür bekommen kann, was bei so einer Theaterpremiere los ist, das ist nämlich mein wirklicher Anspieltipp, der hört in die Folge Das Publikum ist wirklich wieder wundervoll aus der ersten Staffel rein. Das ist ein 50-Minuten-Special, das rund um unsere Premiere letztes Jahr von Mein Freund Harvey aufgezeichnet wurde. Also wer hören will, wie aufgeregt die Darsteller sind, wie begeistert ein Publikum ist, der hört sich diese 50 Minuten nochmal bitte an. Würde mich sehr freuen und vielleicht kommt ja der eine oder andere aus der Region und möchte nächstes Jahr mal rein. So.
Klickt sehr reizvoll, hört rein und unterstützt auch gerne dieses Format hier an den euch bekannten Orten, zum Beispiel bei Patreon. Und Markus und ich nehmen uns fest vor, nicht wieder mehrere Jahre vergehen zu lassen, bis wir uns wiederhören. Und das hast du mir zumindest angeboten und ich nehme dich da beim Wort.
Sehr gerne. Ich habe da noch den einen oder anderen, von dem ich glaube, dass er hier sehr gut ins Format reinpassen kann.
Alles klar. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Bye, bye.
Ciao.
Die Kolumbianer sind im Labor. Wir sprengen den ganzen Laden in die Luft.
Mestro ist unser Mann.
Verschwinde aus Miami.
Diese Schwein machen wir fertig.
Sie haben nur eine Chance, gemeinsam zu sterben oder zu überleben. Die gnadenlose Clique.